Also guten Abend wieder, alle beisammen. Das Thema die Jesuiten und die Gegenreformation und das Bild, naja, das sieht so ein bisschen düster aus. Ich möchte eigentlich ein Zitat von einem protestantischen Manuskript vorlesen. Protestantismus ist nicht ausschließlich die Folge menschlicher Fortschritts. Er ist kein der Menschheit eingewurzeltes, reines Gesetz der Vollkommenheit. Wie in einer ursprünglichen Antriebskräfte ragte er hervor, aufgrund deren er sich selber reinhalten kann. Wenn die Gesellschaft verdirbt und wenn er in seinem Lauf durch äußere Einflüsse gehemmt oder Erschöpfung gestoppt wird, er kann seine Kräfte sammeln und sich erneut auf den Weg machen. Er ist weder das Produkt menschlicher Vernunft, noch das Ergebnis einer Synthese von Gedanken und Energien der menschlichen Art. Protestantismus ist ein Leitsatz, der seinen Ursprung außerhalb menschlicher Gesellschaft hat. Er wird von Gott in den Intellekt und die Moral menschlicher Natur gepflanzt, wodurch er neue Lebenskräfte und Energien bekommt und im menschlichen Stamm hinfort edlige Früchte hervorbringt. Also hier ist ein göttlicher Samen. Er beruht nicht auf Menschensatzungen, er beruht sich auf die Bibel und die Bibel allein. Das ganze Zitat brauchen wir nicht lesen, aber da kommt es von History of Protestantism. Ein fantastisches Buch, fantastisch. Wenn es geht um die Jesuiten, da gibt es sehr viel zu sagen und ich werde nicht über Politik oder irgendetwas diesbezüglich im Reden. Ich möchte mich in diesen Vorträgen auf das Geistliche beziehen. Innerhalb der Christenheit war Protestantismus durch erhebliche Feinde bedroht. Noch ein protestantisches Zitat. Die ersten Triumphzüge der Reformation gehörten der Vergangenheit an, da beordnete Rom neue Truppen in der Hoffnung, seine Zerstörung zu vervollständigen. Zu dieser Zeit wurde die Ordensgemeinschaft der Jesuiten geschaffen, die brutalste, skrupelloseste und mächtigste aller Spezialeinheiten des Papsttums. Abgeschnitten von irdischen Bindungen und menschlichen Interessen, den Ansprüchen der natürlichen Zuneigung abgetötet, Vernunft und Gewissen vollkommen zum Schweigen gebracht, kannten sie keinen Gesetz, kein Gesetz, keine Bindung als allein die ihres Ordens und keine andere Verpflichtung als ihren Einfluss zu vergrößern. Das sind schon harte Worte. Das Evangelium Christi hatte seine Anhänger befähigt, Gefahren zu begegnen, Leiden zu erdulden, trotz Kälte, Hunger, mühevoller Arbeit, Armut und so weiter und so weiter und so weiter. In dieser Kraft zu bekämpfen, impfte das Jesuitentum seine Anhänger mit einem Fanatismus, der es fähig machte, ähnliche Gefahren auszuhalten. Es war ihnen kein Verbrechen zu Großes zu begehen, keine Täuschung zu banal zu praktizieren, keine Tarnung zu schwer für sie anzunehmen. Durch Schwur ständiger Armut und Demütigen verschrieben war es ihr geschultes Ziel, Wohlstand und Macht zu sichern, leidenschaftlich für den Sturz des Protestantismus und der Wiedereinführung der päpstlichen Vorherrschaft zu erobern. Das war, was sie tun wollten. Sie gingen in alle Gemeinschaften hinein. Sie besuchten Gefängnisse, die Kranken, die Armen. Sie trugen den Namen Jesu und so weiter. Stetig Gutes zu tun. Aber unter diesem makellosen Äußeren verbargen sich oft die kriminellsten und tödlichsten Absichten. Es war ein grundlegendes Prinzip des Ordens, dass der Zweck die Mittel heiligt. Unter diesem Kodex waren Lügen, Diebstahl, Meineid, Meuchelmord nicht nur entschuldbar, sondern befehlswürdig, wenn sie den Interessen der Kirche dienten. Und was wurden sie endlich geldgültig? Die Jesuiten kamen in die Staatsämter, stiegen zu königlichen Beratern auf und formten die Politik von Nationen. Kommt vom großen Kampf, 2, 3, 4. Aber kommen wir nehmen eine andere Geschichtsaussage. In 1816 schrieb John Adams an Präsident Jefferson und er sagte, sollten wir nicht regelmäßig Schwärme von ihnen hier haben? Mit so vielen Verkleidungen, wie sie nur der König der Gypsies, der Zigeuner, annehmen kann? In Rollen schlüpfend wie Maler, Verlagsbuchhändler, Schriftsteller, Direktoren, wenn es jemals eine Truppe gegeben hat, die die ewige Verdammnis auf Erden und in der Hölle verdient hätte, dann wäre es diese Vereinigung von Loyolas. Geschichtlich wurden sie ja verbannt in fast allen Ländern der Welt. Denn da, wo sie waren, ging alles zugrunde. Sogar die katholischen Länder haben sie verbannt. Aber jedes Land, das sie verbannte, hat es bereut. Habt Acht, dass ihr nicht den abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf Erde göttliche Weisungen verkündigte, wie viel weniger werden wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut? Seine Stimme erschüttert damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben. Noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Es kommt eine Zeit der Sichtung. Hebräer sagt, darum, weil ihr ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Behalte es dir gut, dass außer Gott niemand eine Auseinandersetzung mit Satan führen kann, steht in Bible Commentary geschrieben. Wir sind total hilflos ohne Gott. Wir müssen uns halten an die Wahrheiten der Bibel, sonst sind wir verloren. Die ganze Welt wird geistlich in die Irre geführt. Luthers Aufruf galt der Unterordnung des Gewissens Gott gegenüber. Ich zitiere nur Geschichte hier. Und Loyolas, das war der Gründer der Jesuiten, bestreben war es, das Gewissen dem Papsttum zu unterwerfen. Also hier haben wir zwei verschiedene Maßstäbe. Ignatische Spiritualität sollte durch geistliche Übungen erreicht werden, indem man Vorstellung und Begegnungstheologie an die Stelle von praktischem Glauben setzte. Hier war eine ganz andere Glaubensart. Der protestantische Glaube war so einfach. Gott hat es gesagt, darum ist es so. Komm, wir zitieren ein geschichtliches Zitat. Anstelle, dass Inigo, das ist ein Kurzname für Ignatius Loyola, einsah, dass seine Schuld ihn zurück an den Fuß des Kreuzes ziehen solle, fing er an zu glauben, dass diese inneren Anklagen nicht von Gott ausgingen, sondern vom Teufel. Und er entschied sich, nie mehr über seine Sünden nachzudenken, sondern sie aus dem Gedächtnis zu löschen und sie ewigem Vergessen zu begraben. Luther wandte sich zu Christus, zu Loyola war auf sich selbst gestellt. Bald hatte Inigo Visionen, die ihn den Überzeugungen bestärkten, zu denen er gekommen war. Inigo suchte nicht die Wahrheit in der Heiligen Schrift, aber stellte sich an ihrer Stelle direkten Kontakt zur Geisteswelt vor. Das ist sehr wichtig. Direkten Kontakt zur Geisteswelt. Als Luther seinen Doktorstitel erlangt, hatte er seinen Eid auf Grundlage der Heiligen Schrift abgelegt. Loyola machte sich zu seinem Ziel von Träumen und Visionen abhängig. Und fantastische Erscheinungen wurden zur Grundlage seines Lebens und Glaubens. Das kommt von dem berühmten History of the Reformation of the 16th Century, geschrieben 1846. Jetzt, was ist Glaube? Was ist Glaube? Die Bibel im Hebräerbrief in Kapitel 11 sagt uns, was Glaube ist. Es ist die feste Zuversicht von dem, auf was ich hoffe. Auf was ich hoffe. Es ist der Beweis von dem, was ich nicht sehe. Das ist eine unglaubliche Erläuterung von was Glaube ist. In keinem Gericht wird das erlaubt werden. Also bitte, sagt der Richter, komm, gib ein Zeugnis von dem, was du nicht gesehen hast. Das geht nicht. Man kann nur Zeugnis geben von dem, was man sieht. Und ich kann auch nicht eine feste Substanz haben. Im Englischen ist es the substance of things hoped for. Die Realität, die Wirklichkeit von dem, auf was ich hoffe. Das ist keine Realität, eine Hoffnung. Ich kann mich nicht in ein Auto setzen, auf das ich hoffe und losfahren. Das ist keine Realität. Also der Glaube ist etwas, was ich akzeptiere, weil es da steht. Und der Beweis ist für alles, was ich nicht sehe. Die Menschheit will das nicht haben. Die Menschheit will jetzt den Beweis haben, dass Gott sie akzeptiert. Der biblische Glaube sagt, Gott sagt, darum ist es so. Wenn Gott sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig seid, und ich werde euch Ruhe geben. Da steht's, so ist es. Die Bibel sagt, wenn eure Sünden wie Scharlachen sind, wenn ihr sie bekennt, werden so weiß wie Wolle sein. Da steht's, wie Scharlach oder was auch immer. Gut, ich zitiere jetzt deutsche Texte aus dem Kopf und lese nie eine deutsche Bibel. Ich übersetze das da. Also wenn es nicht richtig ist, verzeihe mir. Im Englischen kann ich sie zitieren und in Afrikaans auch. Aber das hilft euch nichts, ne? Gut. Die Menschheit möchte einen Erfahrungsgottesdienst haben. Sie möchten wissen, Gott hat mich akzeptiert. Zeige mir, Gott, dass du mich akzeptierst, und bumm, dann passiert was. Entweder ich falle um, rede in Zungen oder was auch immer. Etwas passiert. Vielleicht fällt sogar Gold vom Himmel. Passiert das in der Welt heute? Ja, alle diese Erscheinungen, das ist nicht nach Definition Glauben. Und die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, um Gott zufriedenzustellen. Das ist Hebräer 11, Vers 6. Also Loyola suchte dieses Ereignis, Ereignisreligion. Und Luther sagte, die Bibel sagt, darum ist es so. Und da gehe ich. Und wenn der Teufel sagt, du bist nicht gut genug, deine Gebete gehen nur an die Decke. Habt ihr euch schon mal so gefühlt, dass die Gebete nur an die Decke gehen? Dann sagt der Glaube, mein Gott ist nicht taub. Und diese Decke kann nichts machen an meinem Gebet. Mein Gott hat mein schwächstes Gebet gehört. Ich glaub's, hier gehe ich. Das ist Glaube. Wenn ich sage, hörst du mich, Herr? Hörst du mich noch? Bitte gib mir ein Zeichen, dass du mich noch hörst. Dann ist es nicht Glaube. Die Bibel geht so weit, um zu sagen in Matthäus, dass das, was nicht vom Glauben ist, ist Sünde. Sünde. Also ganz vorsichtig. Die Welt sucht nicht den biblischen Weg, sie sucht den Erfahrungsweg. Und das ist gefährlich, nicht nur für die Welt, aber auch für die Gemeinschaft Christi. Sehr gefährlich. Luther erklärte, es ist kein leichtes für das Wort zu sterben, da das fleischgewordene Wort selber gestorben ist. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir mit ihm leben. Und wenn wir das durchstehen, was er vor uns durchstand, werden wir dort sein, wo er ist, und mit ihm für immer leben. Basta, fertig. Er hat's gesagt, so ist es. Von dem Reichstag von Worms antwortete der Reformer, da seine erleuchtete Majestät und die Prinzen eine einfache, klare und direkte Antwort erwarten, will ich ihnen eine geben, und zwar folgende: Ich kann meinen Glauben weder dem Papst noch den Konzilien unterordnen. Denn sie haben sich widersprochen in der Vergangenheit, und wem soll ich da glauben? Ich kann mich nur auf die Heilige Schrift beruhen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, so helf mir Gott. Das ist Geschichte. Das ist Geschichte. Die Bibel und die Bibel allein. Loyola wurde angestellt als Mega-Gegner der Reformation. Er sollte mit seinem Orden die Reformation auflösen. Und dann nahmen sie auch den Namen Jesuiten. Society of Jesus. Hier in dieser Kapelle 1534 wurde der Orden gegründet. Komm, wir gehen mal dahin, in Paris, Frankreich. So sieht das aus. Da haben sie die Henne mit den Küken, Jerusalem, Jerusalem. Ihr kennt den Text. Wie oft wollte ich dich sammeln, du wolltest nicht. Aber das ist auch ein Text vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und hier auf der gleichen Kapelle haben sie auch den Pelikan, der sein Fleisch seinen Jüngern füttert. So haben wir den Gegensatz. Das eine ist, ihr wollt nicht, aber wir machen es unseren eigenen Weg. Wir nehmen nicht das Blut Christi, wir sind selbstverantwortlich für unsere Erlösung. Wir haben zwei verschiedene Religionen hier. Also das war der Rat, der entscheiden sollte, wer der nächste Jesuitenvater sein sollte. Und natürlich, im letzten Jahr wurde Pater Adolfo Nicolas gewählt als der General der Jesuiten. Peter Hans Kolvenbach, der Erste, der in den Ruhestand ging, freiwillig. Denn normalerweise, wie der Papst, müsste der Jesuitenvater, der schwarze Papst ist, erst sterben, vor dem das passiert. Aber mit seinem Alter und dem gewaltigen Werk, das jetzt vorliegt, hat er sich entschlossen, er möchte lieber früh in den Ruhestand gehen. Jetzt müssen wir auch sorgfältig lesen, was da vor sich ging und was der Papst zu sagen hatte. Aus Papst Benedikts Brief an die Jesuiten vor der Wahl des neuen Generals. Ich freue mich zutiefst über die Gelegenheit einer Generalversammlung, solch einen Beitrag an Licht zu bringen, der für euch eine Ermutigung und eine Anregung sein möge, das Ideal der Gesellschaft immer besser umzusetzen, das Ideal. In völliger Treue gegenüber dem Lehramt der Kirche, wie es folgender euch wohlbekannter Formulierung geschrieben ist, als Soldat Gottes unter dem Banner des Kreuzes zu dienen und dem Herrn allein und der Kirche seiner Gefährtin unter dem römischen Pontiff, dem Stellvertreter Christi auf Erden, zu dienen. Apostolischer Brief, da ist das Zitat. Man betrachtet hier eine besondere Treue, das ist der Papst, der jetzige Papst. Eine besondere Treue, die von nicht wenigen unter ihnen auch durch den Schwur unmittelbaren Gehorsams gegenüber dem Nachfolger Petri Perinde Akadava. Was heißt denn das? Wie eine Leiche. Wie eine Leiche bekräftigt wird. Die Kirche braucht heute noch mehr von dieser Treue, die ein Unterscheidungsmerkmal ihres Ordens darstellt. Das war der Brief des Papstes. Also heute noch müssen sie gehorchen wie Perinde Ekadava, wie eine Leiche. Sie dürfen nicht selber entscheiden, was richtig oder was verkehrt ist. Und der Papst, ganz offen, erscheint hier mit den Wahlbrüdern des Jesuitenordens. Das ist das innere Gremium. Die Männer in Schwarz und der Mann in Weiß. Yin-Yang. Hier sagt der Papst, Papst Benedikt, dass die Universität, die Pontifikale Gregorianische Universität, eine wichtige Aufgabe in der Welt heute hat. Ist es Horus Sit? Sie sagen natürlich Jesus Hominum Salvator, aber jeder weiß, dass es nicht so ist. Hier ist die Übergabe von Peter Hans Kolvenbach nach Pater Adolfo Nicolás, dem Spanier, das Jesuitenhaupt, und er akzeptiert. Hier nimmt er sein Gelübde und seinen Schwur, da ist das Zitat, mit fast 20.000 Mitgliedern weltweit. Ich glaube, das ist eine gewaltige Unterschätzung. Neuer Jesuitengeneral trifft den Papst, sagt Catholic World News. Rom, Pater Adolfo Nicolas, der neu gewählte Obergeneral, traf den Papst am 26. Januar Und natürlich muss er seine offizielle Betreuung bestätigen. Der neue General wiederholte nach jesuitischer Tradition sein Eid in Gegenwart des Papstes. Also hier haben wir diese totale Unterordnung dem Papst gegenüber, ohne selbst überhaupt das eigene Gewissen zu befragen. Perinde e cadaver. Laus Aussage führenden Jesuiten sagte Papst Benedikt, er sei erfreut zu erfahren, dass die Generalversammlung des Ordens, die ihr Treffen hielt, so stattfand. Also hier sind sie beide zusammen, gemeinschaftlich. Das ist der weiße und der schwarze Papst. Im Geist des heiligen Ignatius, ihr eigenes ungeteiltes Festhalten an der katholischen Lehre zu erneuern, besonders an den empfindlichen Punkten, die heutzutage von der säkulären Kultur stark angegriffen werden. Also die Jesuiten sind nicht irgendwie ein mittelalterliches Organisation, mit der wir nicht rechnen müssen. Das ist die Organisation. Papst Ratzinger, darf man ihn so nennen? Nennen wir ihn Benedikt. Februar 2008. Auch darüber nachzudenken, habe ich Sie heute eingeladen. Er lädt Sie ein. Um ein Bewusstsein volleren Gehorsams gegenüber dem Nachfolger Petri wiederzufinden. Wir leben in einer interessanten Zeit, so dass es nicht nur darum geht, sie auf Missionen in ferne Länder zu senden, sondern auch im wahrsten entfachten Geist des Erlebens mit der Kirche in der Kirche den Stellvertreter Christi auf Erden mit jener effektiven und affektiven Hingabe zu lieben und ihm zu dienen, die aus ihnen die kostbaren, unersetzlichsten Mitarbeiter im Dienst der weltweiten Kirche machen muss. Wie wichtig sind die Jesuiten heute noch? Mega wichtig. Und was sollen sie machen? Sie sollen ihn lieben und ihn dienen. Jetzt, was sagt die Bibel? Wen sollen wir lieben und dienen? Jesus Christus. Hier haben wir ein Führerprinzip und die Protestanten hatten ein Schriftenprinzip. Du sollst deinen Gott lieben. Und du sollst Jesus Christus lieben. Und wie zeigen wir unsere Liebe? Der mich liebt, der hält meine Gebote. So, wir sind entweder Sklaven des einen oder Sklaven des anderen. Gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte. Der Konzil zu Trient, als die Reformation sich endgültig trennte von der katholischen Kirche. Wer hat das Konzil geführt? Welcher Orden? Es waren die Jesuiten. Die neu gegründeten Jesuiten führten dieses Konzil und jede einzelne katholische Lehre wurde bestätigt. Hier ist die Ansprache seiner Heiligkeit Benedikt XVI. An die Teilnehmer der Vollversammlung der Glaubenskongregation. Eure Eminenzen, ehrwürdige Brüder, Bischöfs, Mitarbeiter und so weiter und so weiter, dass ihre Kongregation im Dienst jener Einheit ausführt, die besonders die Verantwortung des römischen Pontiffs anvertraut ist. Also diese Einheit müssen sie unterstützen. Alle Gemeinschaften müssen hier mitmachen. Und wie viel habe ich gesagt? Alle. Ist da jemand ausgeschlossen unter alle? Nein. Es ist ein Dienst, der sich vor allem in der Glaubenseinheit ausdrückt, und auf dem heiligen Schatz beruht, dessen erster Wächter und Verteidiger der Nachfolger Petri ist. Die Posaune, die Papst Benedikt bläst, ist mega groß. Besonders im letzten Jahr hat die Glaubenskongregation zwei wichtige Dokumente veröffentlicht, die wesentliche Aspekte der Kirchenlehre über Evangelisation erläutert. Also das ist jetzt die Konfession, nicht die Jesuiten, die entscheiden, was katholische Lehre ist und was nicht katholische Lehre ist. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die ganze protestantische Welt geglaubt, das Papsttum hat sich geändert. Es ist nicht mehr die alleinselig machende Kirche, wir können auch Protestanten sein. Aber dieser Papst macht ganz sicher, dass kein Protestant eine Ausrede hat. Also ihr könnt es selber weiterlesen auf dem DVD. Es geht um die Existenz, die Fortbestehen, die Stabilität der katholischen Kirche und hat darum Einheit, Unteilbarkeit, Unzerstörbarkeit von Christi Kirche und so weiter. Und in keiner Weise durch die Trennung und Teilung der Christen aufgehoben wird. Diese Kirche ist absolut die Kirche. Es kommt direkt von Vatican.va. Also nicht von irgendeinem, direkt von Ihnen. Die Feststellung des Zweiten Vatikanums, dieses Konzil, dass die wahre Kirche Christi in der katholischen Kirche besteht, dogmatische Verfassung, Lumen Gentium, betrifft nicht ausschließlich die Beziehung mit den Kirchen und christlich-kirchlichen Gemeinschaften. Diese Kirche ist absolut die allein selig machende Kirche nach diesem Papst und nach diesen Berichten. Dieser Unterschied verhindert keineswegs echten ökumenischen Einsatz, sondern wird eine realistische und kompetente Diskussion der Fragen ermutigen. Wieso realistisch? Weil jeder Protestant, der Mitglied wird von diesen Gemeinschaften, muss absolut wissen, wer der Chef ist. Sie haben keine Ausrede. Absolut müssen Sie es wissen. Und wie sicher machen Sie, hier ist die Glaubenskongregation Antworten auf einige Fragen bezüglich bestimmter Aspekte der Kirchenlehre, ihr offizielles Aussage. Frage 1. Hat das Vatikanum die katholische Kirchenlehre, Vatikan II, das Konzil, verändert? Antwort. Vatikanum II hat diese Lehre weder verändert noch beabsichtigt, sondern sie eher weiterentwickelt, vertieft und vollständig erklärt. Genau das sagte Johannes der 23. zu Beginn des Konzils. Paul der 6. bestätigte es und bemerkte, es gibt keinen besseren Kommentar, als zu sagen, dass diese Vorlesung die traditionelle Lehre in keiner Weise ändert. Was Christus wollte, wollen auch wir. Was war, ist noch immer. Was die Kirche jahrhundertlang gelehrt hat, lehren auch wir. Einfach gesagt, was bisher vermutet wurde, ist jetzt explizit. Was bisher unsicher war, ist jetzt klar. Klare Formulierung. Also die römisch-katholische Kirche hat sich nicht geändert. Und der Papst sagt, alle müssen klipp und klar wissen, was sie tun, wenn sie hier beitreten. Ich bin der Stellvertreter Christi und meine Jesuiten, die werden dieses Amt unterstützen und werden dafür sorgen, dass die ganze Welt unter diesem Joch kommt. Karl Rahner und das Zweite Vatikanum. Beim ersten waren es wer? Die Jesuiten. Und beim zweiten? Auch die Jesuiten. Also wer war verantwortlich für die Entwicklung des Zweiten Vatikanischen Konzils und was da hervorkam, das war Karl Rahner, Jesuit. Ist zweifellos der wichtigste römisch-katholische Theologe des 20. Jahrhunderts. Seine bahnbrechende Stellung unter seinen Zeitgenossen ist zum Teil das Ergebnis seiner Fähigkeit. Also mit wem hat er auch zusammengearbeitet? Karl Rahner begründet eine neue religiöse Kategorie. Nämlich anonyme Christenheit. Es gibt Leute, sie sind Christen, ohne dass sie es wissen. Damit meinte er den Buddhismus, verschiedene weitere Nichtchristen und sogar Atheisten. Das heißt, alle Gruppen sind befugt, um in diesen Topf hineinzukommen. Karl Rahner sagte, eine Art Glaube an Gott ist im Grunde da, ob sie es wissen oder nicht. Christenheit, die dich nicht Christen nennen, Heiden, die Gnade empfangen haben. Also jetzt brauchen wir nicht Jesus. Alle sind so zusammen. Und wer hat mit ihm zusammengearbeitet? Wer ist denn das? Das ist der jetzige Papst. Im Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Männer mit Anzug und Schlips. Wieso Anzug und Schlips? Damit sie bei den Protestanten besser akzeptiert wurden. Die Männer sind schlau. Hier sind zwei progressive Priester, wir wissen ja jetzt, wer sie sind. Rahners Motto, hört euch mal das an. Rahners Motto war eigentlich, unser Herr muss sich der Welt anpassen, nicht umgekehrt. Okay, jetzt haben wir eine total neue Theologie. Rana hatte einen enormen Einfluss. Er kam gerade recht für eine moderne Welt. Da ist das Zitat. Das ist ein katholisches Zitat. Catholic News. Welche Lehren sind für Einheit nötig? Fragen wir die lutheranische Kirche. Heute sagen sie ganz einfach, nur die notwendigen, fundamentalen Lehren sind notwendig. Also was ist eine notwendige Lehre? Glaubst du an Jesus? Ja, ich glaube an Jesus. Ja, da haben wir alles in gemein. Ja, und all der Rest, das macht nichts. Nur das Notwendigste. Das wurde auch bestätigt von Papst Johannes Paulus II. Über die Ökumene fixiert hatte, dass für die Einheit nicht mehr als das Nötige gefordert werden soll. Nur das Nötigste, nichts anderes. Also da haben wir die Zitate. Kommen wir zu noch einem geschichtlichen Zitat, über was die Rolle der Jesuiten ist. Ich kann meinen Lesern gar nicht genug einschärfen, dass die ganze Berufung und Aufgabe der Jesuiten, das kommt aus Nicolinis History of the Jesuits, der Jesuiten und der eigentliche Sinn und Zweck ihrer Institution darin besteht, mit allen Mitteln, seien sie recht oder unrecht, die Vernichtung des Protestantismus zu erfolgen. Das ist, warum sie da sind, um den Protestantismus zu vernichten. Das ist ihre Existenzberechtigung, ihre Pflicht, der sie nachkommen müssen, wollen sie wirklich Jesuiten sein. Entsprechend befinden sie sich in diesem bösen Dilemma. Entweder die Jesuiten kommen der Pflicht ihrer Berufung nach oder nicht. Im ersten Fall müssen sie als große Feinde des protestantischen Glaubens betrachtet werden, im zweiten als schlechte und unwürdige Priester. Und in beiden Fällen sollten sie darum mit gleicher Abneigung und Misstrauen betrachtet werden. So schreiben die Geschichtler. Aber heutzutage, das ist ja alles in der Vergangenheit. Wir sind alles Brüder. Nein. Ganz anders sieht es heute aus. Das Zweite Vatikanische Konzil und die charismatische Bewegung. Gut, was kam hier raus? Wie sollten die Protestanten eingefügt werden? Sie hielten sich ja auf das Schriftenprinzip. Und das ist gefährlich. So sagt die Bibel, so muss ich handeln. Das ist der Erlösungsplan, den akzeptiere ich durch Glauben. Ich brauche keinen menschlichen Mittler. Durch Jesus habe ich Zugang zu Gott. Ich brauche nichts anderes als dieses Schriftenprinzip, dieses Wort. Und der Glaube ist diese feste Zuversicht, auf was ich hoffe. Und er ist der Beweis von dem, was ich nicht sehe, was ich nicht erfahre. Es geht mir dreckig. Hat Gott mich vergessen? Nein, er hat mich nicht vergessen. Denn er hat gesagt, kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Ich habe dich in meine Hand graviert. Ich habe dich nicht vergessen. Es steht geschrieben. Ob es mir dreckig geht oder ob es mir gut geht, das ist mein Glaube. Hier gehe ich und ich gehe nicht nach links und ich gehe nicht nach rechts. Ob es mir gut geht oder dreckig geht. Wenn es mir gut geht, sage ich danke, Herr. Wenn es mir schlecht geht, sage ich hilf mir, Herr. Das ist Glaube. Aber jetzt muss er geändert werden. Jetzt müssen wir einen Erfahrungsgottesdienst herbeibringen, damit wir nicht mehr schriftgebunden sind, sondern gefühlsgebunden. Ist das eine gefährliche Sache, ja oder nein? Aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil kommt die charismatische Bewegung hervor. Jetzt, ich möchte es nur überfliegen und euch zeigen, wie sie das verpackt haben. Das war brillant. Januar 1959, nur 2 Monate nach seinem Papstwahl, überrascht Johannes der 23. die Welt mit der Ankündigung von diesem Konzils. Und es war ein Megaschritt. In dieser Bewegung stellt das Papsttum Kardinal Suens an. Er ist auch Empfänger der Templeton-Preise. Das sind alles hohe freimaurerische Preise. Er war auch Freimaurer. Und dieser ist angestellt, um diese charismatische Bewegung zu fördern. von Papst Johannes als einer der Hauptarchitekten der Vatikansitzung ist er erwählt worden. Sörens sagte, seit ich dieses charismatische Erlebnis hatte, hat sich meine Treue gegenüber dem Heiligen Vater vertieft und verstärkt. Meine Verehrung für Maria als Mittellöserin und Mittlerin meiner Erlösung wurde gefestigt. Biblisch, ja oder nein? Nein. Also die charismatische Erlebnis, das er hatte, führt ihn in den Irrtum. Meine Wertschätzung der Messe als das Opfer Christi hat sich vertieft. Und somit haben wir das. Jetzt sind da Leute, die glauben, dass die charismatische Bewegung, die wir so haben, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Vatikan II, Vatikanum über die Charismen. Der Heilige Geist heiligt und führt Gottes Volk nicht nur durch die Sakramente und Kirchendienste. Das ist ein neues Ding. Hier kommt der Zweite Vatikanische Konzil und sagt, jetzt haben wir was Neues. Er teilt einen speziellen Gnaden unter den Gläubigen jeden Ranges aus. Das ist was Neues. Die Erweisung des Geistes wird jedem zum Nutzen gegeben. Diese charismatischen Gaben, ob herausragend oder eher schlicht und weit verbreitet, sollen mit Danksagung und als Trost empfangen werden. Also was immer der Geist dir gibt, sag was. Danke. Fertig. Nicht befragen. Nicht prüfe den Geist. Akzeptiere. Denn sie sind für die Bedürfnisse der Kirche höchst passend und nützlich. Das ist die römisch-katholische Kirche, die hier schreibt. Papst Paulus ermutigte auf der internationalen Konferenz über die katholische charismatische Erneuerung am 19. Mai die Anwesenden und Bemühungen zur Erneuerung und rief sie auf, die Kirche verankert, in der Kirche verankert zu bleiben. Und dann sagte er vor 10.000 katholischen Charismatikern, nichts ist für diese mehr und mehr säkularische Welt nötiger als das Zeugnis der geistlichen Erneuerung. Er hält eine Ansprache und fängt an, in Zungen zu reden. Und hier ist das Zitat, Christianity Today sagt, Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinale mühten sich, ihre Hüte an Ort und Stelle zu behalten. Während sie sangen und in Ekstase tanzten, einander umarmten, ihre Arme zum Himmel steckten und Papst Paulus VI.'s Rede war immer wieder von ekstatischen Momenten unterbrochen. Er redet in Zungen. Alberto, naja, einige sagen, das ist fragwürdig, ob er wirklich ein Jesuit war, der übertreten ist zum Protestantismus. Aber für was es wert ist, sage ich euch, dass er behauptet, dass Catherine Kuhlmann, die die erste Mega-Charismaterin war, die Heilung verteilte in ihren Versammlungen, dass sie ein Undercover-Agent Roms war. Das ist sehr interessant. Hier ist Catherine Kuhlmann mit einem von diesen Heilerlebnissen, so wie es so modern heute ist. Und 1907 bis 76 war eine amerikanische Glaubensheilerin. Sie glaubte an Wunder, Befreiung durch Macht des Heiligen Geistes, gehörte dem finsteren Zweig der protestantischen Christenheit an. Und sie hat Heilungsfeldzüge geheilt. Eine Frau Schrein von Lourdes, konnte man sagen über sie. Alle wurden geheilt in ihrer Gegend. Und es ist interessant, 73 besuchte Benny Hinn ihre Heilungsfeldzüge und da fing er an mit seiner Mission. Und das Erschlagensein im Geist kam auch von den Kuhlmann-Zusammenkünften. Also hier hatten sie eine Konvention in 1975, in dem gleichen Jahr, wo der Papst den Zungen sprach. Und bei dieser Weltkonvention der Geschäftsmänner oder des vollen Evangeliums gebrauchten Sprecher aus verschiedenen Denominationen Ausdrücke wie charismatische Ökumene, da fängt die Ökumene an, Herrn des Herrn Ökumene, charismatische Eucharistie, was ist denn das? Was hat das mit Protestanten zu tun? Und das Hauptthema war, charismatische Katholiken sollen sich versöhnen und Catherine Kuhlmann sagte, Zitat, Sie sollen wissen, dass Papst Paul VI. In diese große weltweite Zusammenkunft des so-und-so hervorragend hineingepasst hätte. Er hätte alles verstanden, was passiert ist. Er hätte verstanden, dies gehört zu Gottes großem Plan. Also das ist Katholik gesteuert gewesen. Und wer steckt dahinter? Vielleicht die Jesuiten? Auf derselben Konvention erzählte der römisch-katholische Priester John Bertolotti: In der Woche haben wir eine charismatische Messe, eine wundervolle Erfahrung der Anbetung des Herrn mitten in der heiligen Eucharistie. Habt ihr gewusst, dass die Protestanten eher zum Brandstapel gingen und sich verbrennen ließen, als dass sie an der Eucharistie teilnehmen würden? Und hier haben wir genau das Gegenteil. Pastor Donald McLean, jetzt möchte ich das mal vorlesen. Der Freien Presbyterianischen Kirche, was ist das? Das sind Calvinisten. Ganz Schottland wurde calvinistisch, weil John Knox es wagte, die erste Predigt über Daniel 7 zu geben. Und was dieser Mann schrieb, das darf heute nicht mehr gesagt werden. Und wer war das? Er war, das steht nicht alles hier, wer er war. Er war der Zweite im Befehl. Er war der Sekretär der Presbyterianischen Kirche. Er schreibt: Die von Ihnen gepriesene ökumenische Bewegung ist für die christliche Kirche dieses Jahrhunderts das größte Desaster. Wow! Es hat die bekenntlichen Kirchen dieses Landes auf eine Sammlung blutloser und rückgratloser Organisationen reduziert, die für Christus und seine Wahrheit kaum den kleinen Finger heben können. Kein Wunder, dass das Böse sich so ausbreitet und die geistliche Finsternis mit den Jahren immer dichter wird. Es scheint, sie betrachten bekenntliche Christen, die ein ordentliches Leben führen und tief geistlich gesinnt sind, als fanatisch und verbohrt. Wäre das wahr, dann waren auch die herausragenden Gottesmänner wie John Knox in Schottland, John Calvin, Martin Luther auf dem Kontinent, Cranmer in England, Fanatiker in ihrem Streit gegen den Irrtümer des Papsttums. Es ist uns eine Ehre, uns einer solcher Gesellschaft zu widmen. The Times, 9. November 1988. Ja, das ist, was Protestanten gesagt haben. Aber heute die ganze protestantische Welt kann nicht warten. Wie weit geht das? Geht denn das? Papst Johannes Paulus II. Griff es natürlich sofort auf, als er kam. Bei einem Treffen von rund 500.000 Vertreter verschiedener Bewegungen, Pfingstabend, verkündigte er: Öffnet euch fügsam den Gaben des Geistes. Was auch immer kommt, lass es kommen. Wer hat das auch gesagt? Ignatius Loyola. Ignatius Loyola, öffnet euch. Nehmt die Charismen dankbar und gehorsam an, die der Geist uns unaufhörlich zukommen lässt. Hier redet er zu tausenden charismatischen Priestern, der Papst. Was sagt er? Wir erleben die Gnade eines neuen Pfingsten, der neue Eifer für Evangelisation und den Fortschritt der Laien. Plötzlich dürfen die Laien mitmachen. Papst Johannes Paulus, er sagt: Komm, Heiliger Geist, komm und erneuer das Angesicht der Erde. Komm mit deinen 7 Gaben, komm Geist des Lebens, Geist der Gemeinschaft und Liebe, die Kirche und die Welt brauchen dich. Es hört sich so gut an. Komm, Heiliger Geist, und mach die Charismen immer fruchtbarer, die uns verliehen hast. Gib diesen deinen hier versammelten Söhnen und Töchtern neue Kraft und Missionseifer. Stärke ihre Liebe und Treue zur Kirche. Es kommt immer wieder zurück. Wohin? Zur Kirche. Zur Kirche. Zur Kirche. Er hat freimütig festgestellt, dass die Bewegung die Hoffnung der Kirche sind. Und Kardinal Ratzinger hat ihn bestätigt. Sie sind auf gleicher Ebene. Bei dem Treffen kirchlicher Bewegung sagt Papst Johannes Paulus: Mit dem 2. Vatikanischen Konzil schenkte der Tröster der Kirche, die nach den Vätern der Ort ist, wo der Geist gedeiht. Also dieser 2. Vatikanische Konzil war ein Geschenk von Gott und danach kam der Heilige Geist. Wenn immer der Geist eingreift, verblüfft er die Menschen. Die Kirche ist die charismatische Dimension als einer ihrer Grundelemente wiederentdeckte. Es ist nicht nur durch die Sakramente und den Dienst der Kirche. Und so geht es weiter und weiter. Aber es geht noch weiter. Der jetzige Papst: Ich hatte die Freude und die Gnade zu beobachten, wie junge Christen von der Kraft des Heiligen Geistes berührt wurde. In einer Zeit der Erzbischöfe von einem Winter in der Kirche gesprochen wurde, schuf der Heilige Geist einen neuen Frühling. Und so geht's weiter. Wir brauchen ja nicht alles lesen, was hier steht. Man kann es ja danach lesen. Aber jetzt wird's gefährlich. Mehr als 10.000 Anhänger der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung wollen mit Benedikt den Pfingstvorabend feiern. Jetzt ist es Benedikt, der unbekannte Gott. Hallo? Aufpassen, der unbekannte Gott, der Heilige Geist, bis vor wenigen Jahren noch als der unbekannte Gott betrachtet. Wer redet hier? Das ist Benedikt und seine Schar. Ist derjenige, der durch seine Gnade unaufhörlich in allen Teilen der Welt das Leben von Tausenden verändert, der mit neuer Freude durch die Erfahrung der Geistestaufe ein neues Leben beginnen, ein Leben in genau demselben Geist, sagte Pessari. Das ist der untere vom Papst. Er ist der, den wir ehren und öffentlich verherrlichen möchten. Bam! Wir haben ein Problem. Die Bibel sagt, wenn er kommt, wird er Zeugen von wem? Von Jesus Christus. Der Heilige Geist wird uns überzeugen von Sünde. Er wird uns überzeugen von Gericht. Er wird uns zur Bekehrung bringen. Und er wird uns dahin bringen, wo wir die Erlösung empfinden können. Er wird Zeugen von Jesus Christus. Jetzt haben wir einen Extragott geschaffen, der unabhängig angebetet wird. Wenn wir die Lieder singen, die wir heutzutage singen, alle den Heiligen Geist gegenüber, mir wird's eiskalt. Mir wird eiskalt. Denn das ist nicht die Aufgabe, um die Herrlichkeit auf sich zu beziehen. Die Aufgabe ist, um Jesus Christus zu erhöhen. Und hier haben wir eine neue Religion mit einem neuen Gott, der seine Gaben ausgießt in so einem Maße und so überzeugend ist. Warum? Weil ich es erfahre. Darum ist es so. Und dann brauche ich die Schrift nicht mehr, denn Gott führt mich selber. Das Schriftenprinzip der Reformation ist weg und wir sind auf einem Holzweg direkt nach Rom auf dem Weg. Wir brauchen nicht das ganze Zitat zu lesen. Gut, wie ist die Welt vorbereitet worden, um überhaupt bereit zu sein, um eine ganz neue Vision der Religion zu akzeptieren? Der Mensch ist einem moralischen Abfall hineingeführt worden. Moralische Absoluta wurden vernichtet. Und da kam die Hippie-Bewegung mit ihren Drogen und was weiß ich. Und wer hat die geleitet? Welche Organisation hat diese Bewegung geleitet? In protestantischen Ländern der Welt. Die Jesuiten haben sie geleitet. Die Jesus People, die Hippie-Bewegung, wurde von Jesuiten wie McSorley und von der Georgetown-Universität geführt. Aus ihr gingen die langhaarige, gegen die Establishment eingestellte Jesus und die Lass-dein-Haar-herab-Philosophie hervor. Lass mal locker! Steht das nicht an manchen Kirchenwänden, ja oder nein? Ich habe es gelesen an manchen Kirchenwänden, da wird es mir auch eiskalt. Lass mal locker auf dem Skateboard. Da gehen wir. Und der Kaffee-Jesus und der Dies-Jesus und das und das und das und das andere. Die vielen Organisationen unter dem Dach der sogenannten Greenpeace-Bewegung gehören den mächtigen Gruppen weltweit, die Hippie-Bewegung. Global Recycling, Greenpeace, alle diese Organisationen, Wildlife Services, kamen alle aus der Hippie-Bewegung. Die ist nicht tot. Und die leitenden Figuren waren die Jesuiten. Wer war denn Pastor Richard McSorley, der die Hippie-Bewegung leitete? Er war Jesuitenpriester, Professor für Frieden an der Georgetown-Universität. Ja, wer studiert denn da? Na ja, die Hohen. Bill Clinton ist ein Georgetown-Präsident. Der Friedensaktivist. Er war mit Martin Luther King. Er war mit Bill Clinton. Er war marxistischer Priester. Und was hat er alles gelehrt? Komm, wir gehen direkt zur Georgetown-Universität-Webpage. Das ist eine gute Quelle. The Voice, the Jesuit und die Kennedys. Jesuitenpastor Richard McSorley war ein vertrauter Freund und geistlicher Berater von der Kennedy-Familie. Auch natürlich Bill Clinton, berühmte Freunde. Da ist Bill Clinton, präsidentale Verbindung, Studenten für eine demokratische Gesellschaft. Im Jahre 64 hat er ihn geführt. Nicht nur die Kennedy-Vertrauter von Mr. und Mrs. Kennedy, er war auch Freund von Martin Luther King. Das sind ja alle solche wichtigen Persönlichkeiten. Er ging mit ihm über die Bühne. Er sagte später, für mich war er, Martin Luther King, ein großartiger Christ. Deswegen folgte ich ihm und marschierte mit ihm. King eröffnete mir die Bedeutung des Evangeliums. Er lehrte uns, dass es Jesus ernst war mit gewaltloser Liebe, Rassengerechtigkeit und Friedensstiftung. Und King sagte uns auch, wie man das Evangelium ablebt. Er sagte, auslebt. Er sagte auch, dass King war für ihn wie Jesus Christus. Wisst ihr, wie viele Verhältnisse King gehabt hat? Komm, wir gehen nicht dahin. Komm, wir gehen überhaupt gar nicht erst dahin. Nietzsches Nihilismus. Nihilismus ist die Sichtweise, dass ethische Normen unberechtigt sind. Die konsequente Folge ist eine Empfindung der Verzweiflung über die Leere des Lebens und Nietzsche definiert dieses Konzept als Situation, wo alles erlaubt wird. Also wir fangen an mit der Philosophie, alles ist erlaubt, dann geht die ganze Gesellschaft zugrunde und man hilft nach mit diesem Lass mal locker und Drogen und diese kleinen VW-Busse mit den Blumen, da drin saßen die Jesuiten und was sie alles anfingen, kann man gar nicht erst erzählen. Die Jesuiten haben auch die Musik beherrscht, wie die Beatles. Da zum Beispiel Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky with Diamonds. Kennt ihr noch das Lied? Wofür steht das? LSD. LSD. Oder die Lieder von den Musikern Salem Silverbird. Das ist die Nadel, die da reingeht. Alles Drogenlieder. Und wer hat die beherrscht? Die Jesuiten. Rick Martins Interview mit John Phelps behauptet, dass die Beatles wurden von Jesuiten gesteuert. Die Beatles waren die erste Rockband mit einem Teufelstriade. Da ist sie und da ist sie auch. Und das war die Organisation. Jan van Helsing schreibt, dass da Backtracks drauf sind. Fang an, Mariana zu rauchen. Mach mich an, toter Mann. Ein Hinweis auf Jesus. Und John Lennon sagte zu Tony Sheridan, dass sie so erfolgreich waren, weil sie ihr Leben Satan verkauft hatten. Ja. Dann kommt aus diesem Chaos was Neues. Sorge. Heidegger sagt Sorge. Ich muss mich sorgen um meine Mitmenschen. Also alles ist vernichtet, alles ist kaputt. Jetzt kommt eine neue Ideologie. Sorge. Heidegger's Caring, Sorge. Gott ist tot und die Antwort liegt hier im eigenen Eck. Ich muss meine eigene Psychologie anwenden, um zu sagen, ich habe eine Verpflichtung meines Nächsten gegenüber. Und somit haben wir eine Änderung der Religion. Denn Religion geht darum, um wen anzubeten? Jesus Christus. Wieso gehe ich in die Kirche? Um versorgt zu werden oder Jesus Christus anzubeten? Doch um Jesus Christus anzubeten. Und mein Gott wird alle eure Needs, was ist das? Bedürfnisse befriedigen. So sagt die Bibel. Wir sind abhängig von Gott. Nein, die Kirche, der Katholizismus sagt nein, wir werden alle befriedigen. Kann natürlich sein, dass Gott den Menschen gebraucht und mich gebraucht und euch gebraucht, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Aber das ist nicht meine Religion. Es ist nur eine Umkehr der Religion. Satan ist raffiniert. Er nimmt eine Wahrheit, dreht sie um und dann haben wir das Umgekehrte, also Sorge, Dasein. Und wir haben eine sorgegegründete Gemeinschaft. Und dann schaffen wir eine neue Moral. Wir lernten im Katholizismus, dank der Theologisierung von Vater Gustavo Gutierrez, dass die Kirche in Lateinamerika einen klaren Standpunkt gegen soziale Ungerechtigkeit einnehmen muss. Also jetzt reden wir nicht über Jesus Christus, sondern über soziale Gerechtigkeit. Und Crowley O'Brien, Professor der Theologie, studiert an der Pontifikalen Universität und so weiter. Diese Jesuiten stecken hinter einer totalen Veränderung der christlichen Ideologie. Er ist Berater für ABC News, hoch angeschrieben, natürlich studiert bei den Jesuiten. Von den Feministen kommt die Sicht über die Kirche als eine Exodus-Gemeinde. Also wir wollen jetzt feministisch sein, schreibt O'Brien. Er sagt, wir sind Agenten der Veränderung, das Dienermodell, bei der das Evangelium auf dem Kampf um soziale Gerechtigkeit, Frieden, Menschenrechte angewandt wird. Jetzt können alle Kirchengemeinschaften auf dem gleichen Weg gehen. Denn wenn das die Ziele sind, dann brauchen wir uns nicht kümmern, was sagt die Bibel. Es geht um soziale Gerechtigkeit. Nein, Religion geht um Anbetung. Wen bete ich an? Wer ist mein Gott? Und was ist meine Beziehung zu diesem Gott? Nicht wie ich will, sondern wie er sagt. Hier ist eine andere Religion. Das ist eine Mutter-Teresa-Religion. Das sieht gut aus. Aber der Christ, der tut nicht öffentlich das, wofür er belohnt wird. Er tut es im Stillen. Ein Christ geht und hilft seinem Nächsten in der Stille, ohne dass jemand das weiß. Er braucht es nicht an die große Glocke hängen. Das ist Christentum. Aber wir beten Christus an. Und das ist unsere Religion. Hier haben wir eine andere Religion. Das ist eine werksgerichtete Religion. Vorbereitung des Bewusstseins auf die neue Spiritualität. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Buh! Matthäus 6,1. Nein, die katholische Kirche sagt, wir machen das so rum. Während sie vorgaben, sehr um die Ehre des Gesetzes bemüht zu sein, war ihr wahres Ziel, schreibt Ellen White in MB 779, Seite 79, dass sie anstreben tatsächlich die eigene Ehre. Und Christus zeigte ihnen dann deutlich, dass derjenige, der sich selbst liebt und übertretet, ein Übertreter des Gesetzes ist. Ganz eindeutig. Geistliche Exerzitien des Ignatius Loyola. Alright. In Englisch ist das Spiritual Exercises of Ignatius Loyola. Das ist schwer, das Deutsch. Geistlichen Exerzitien des Ignatius Loyolas. Okay, gut. Jetzt schüttelt mal den Kopf, denn jetzt wird es wichtig. Ignatius Loyola hat diese geistlichen Übungen, um es einfacher zu machen, wie man den geistlichen Stand erreicht, den wir als Christen haben sollten. Und jeder Jesuit geht durch diese Übungen hindurch und wenn er sie endgültig gut beherrschen kann, dann ist er auf dem richtigen Weg. Und wir müssen sie sehr gut verstehen. Denn sonst verstehen wir nachher gar nichts mehr. Und ihr werdet mit den Ohren schlackern und sagen, das ist doch nicht möglich, oder? Er sagt, zuerst der Auftakt, das ist direkt von Ignatius Loyola. Der erste Auftakt ist die Anordnung, man sieht den Ort. Hier muss bemerkt werden, dass in der sichtbaren Kontemplation oder Meditation beispielsweise, wenn man über Christus und seinen Herrn nachsinnt, der sichtbar ist, dann wird die Anordnung so sein, dass man mit dem Auge der Vorstellungskraft, der Fantasie, der Imagination, Imagination, den körperlichen Platz sieht. Also es geht vor sich so. Ich möchte eine Beziehung zu Gott. Ich komme, ich gehe in meinen stillen Raum, ich sondere mich ab, ich höre, ich fühle, ich sehe und dann bilde ich mir ein, ich bin am Platz, wo Jesus was auch immer gemacht hat. Und jetzt sehe ich die Einzelheiten und ich sehe sie. Und dann warte ich für die Geschehen und ich bilde mir das ein und dann wird der Platz eine Realität. Ist das Glaube? Ist nicht mehr nach Definition Glaube. Und so gehen wir durch diese Kontemplation oder Meditation. Und die ganze verbundene Masse ist in diesem Tal wie Verband und Ruhe Bestien. Ich sage die ganze verbundene Masse von Seelen und Körper und so weiter, schreibt er. Dann geht er weiter. Also ich fange wieder an, die zweite Übung. Fange wieder so an, ich sehe den Ort mit den Augen der Einbildung. Ich sehe ihn, die Imagination. Und zweiter Auftakt, die Gnade. Und dann stelle ich einen menschlichen König, der von Gott, unserem Herr, ausgekoren wurde, anstelle von Christus, denn mit dem kann ich mehr anfangen als mit diesem göttlichen Christus. Und den mache ich mir zum Vorbild. Wer ist denn dieser menschliche König, der jetzt Vorbild wird? Das ist der Papst. Gut, ich mache mir einen Menschen als Vorbild zu wählen. Und zweiter Punkt. Es ist zu beobachten, wie dieser König zu allen Menschen spricht und sagt, es ist mein Wille, um dies und das und jenes zu tun. Ich beobachte ihn. Der Papst ist ja fehlerlos. Ich könnte das gut machen. Ich könnte das gut machen, will aber nicht. Der dritte Punkt ist, um zu denken, was ist jetzt gut für die Folger, für die, die ihm gehorsam sind und so weiter. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Buße. Wir sind beim Englischen, da verstehe ich ja auch, was hier los ist. Dann komme ich zur Buße. Jetzt gut aufpassen. Die Buße muss intern und auch extern sein. Und ich muss mich züchtigen. Ich muss mich vielleicht peitschen oder schlagen oder Schmerz empfinden, so wie Opus Dei laufen immer mit solchen Ketten und so weiter, dass sie Schmerz empfinden, dass sie wissen, wo sie dran sind. Und dann muss ich mein Essen beherrschen. Ich muss alles lassen, was überflüssig ist. Also ich darf kein Salz reinmachen, nichts, was gut schmeckt. Es muss ein schreckliches Leben sein. Und wenn ich schlafe, muss ich alles wegnehmen, was überflüssig ist. Nur das, was absolut notwendig ist. Ich darf nicht krank werden, also ich darf eine Decke haben, wenn es kalt ist, aber ich brauche nicht weich schlafen, ich kann hart schlafen. Darum müssen diese armen Nonnen auf dem harten Boden schlafen und so dürr sind und so schmackloses Essen. Und dann muss ich mein Fleisch kasteien. Ich muss Schmerz empfinden. Und dieser Schmerz darf nicht Krankheit verursachen, also ich muss ganz vorsichtig sein, wie ich das mache. Und hier haben wir so ein Beispiel, das ist in den Philippinen, wo die römisch-katholischen Leute sich schlagen. Einige lassen sich sogar kreuzigen, damit sie diesen Schmerz empfinden. Und dann kommt der nächste Punkt. Jetzt habe ich den Platz gesehen, ich habe einen anderen anstelle von Christus. Ich lebe mich in den Platz ein, ich züchtige mich und ich werde ein guter Mensch, ein guter Christ. Dann muss ich die religiösen Orden preisen und vor allem das preisen, was so allgemein nicht getan wird. So Magd sein, Jungfrau sein, das ist sehr würdig und Kontinenz und so weiter. Und ich muss religiöse Orden und religiöse Reliken und Heilige und Gelübde muss ich preisen. Das ist preisenswert. Also ich muss mich hier einbauen und ich muss die Verfassungen der Fastzeiten und des Fastens und all die Kirchentage und so weiter, die muss ich innehalten. Die erste Regel, ich muss jeden Urteil beiseite legen. Ich darf nicht selbst urteilen. Und wenn die Kirche sagt, dass etwas weiß ist und ich sehe es ist schwarz, dann muss ich wissen, es ist schwarz, weil oder es ist weiß, wenn die Kirche so sagt, weil die Heilige Mutter Kirche hat das gesagt. Ich muss absolut gehorsam sein. Darum sagt er, ich muss, wenn sie sagt, es ist weiß und ich sehe schwarz, dann ist es so, wie die Kirche sagt, nicht wie ich denke. Ich darf nicht mehr selber denken. Absoluter Gehorsam der Kirche, die uns die 10 Gebote gegeben hat. Welche? Natürlich nicht die biblischen. Und ich muss gehorsam sein. Perende a cadava. Hat der Papst das zitiert? Ja oder nein? Ja. Dann geht es weiter. In der jetzigen Zeit. Jetzt, wenn man sich das überlegt, dann würde man sagen, aber doch kein Protestant wird festgefangen in so einem Unsinn, oder? Komm, wir sehen mal. Spiritual exercises in today's world, so wie es heute ist. Die geistlichen Übungen, von wo kommt das? Faculty Fairfield Edu, das ist eine jesuitische Instanz. Die geistlichen Übungen gehören der Kirche. Sie gehören der Kirche. Sie bringen eine Spiritualität herbei, die die Gemeinschaft nötig hat und nachdem sie sich sehnt. Fantastisch. Und sie geben einen Weg, um Gott zu finden in der Zeit. Und das können wir den Christen im Marktplatz verkaufen. Hier habt ihr einen Weg zu Gott. Ich zeige ihn euch. Und ihr werdet ihn empfinden, ihr werdet ihn erleben, ihr werdet zeugen können, dass ihr ihn gesehen habt. Die werden gebraucht, schreiben die Jesuiten, in vielen Formaten in der ganzen Welt und sie produzieren eine hochwertige Spiritualität im Marktplatz. Sie werden gebraucht als apostolische Instrumente in den besser unterrichteten Laien, unter besser unterrichteten oder erzogenen Laien. Sie werden also ausgebildet. Also hier haben wir Ignatien-Retreats in der heutigen Zeit, 8 Tage Zusammenkunft irgendwo in der Stille. Was macht man bei so einem Retreat? Was kann ich da machen? Wie kann ich lernen? So, es gibt viele Bücher heutzutage, wie das so vor sich geht. Und wenn ihr diese geistlichen Übungen runterladen wollt von der Webpage, dann könnt ihr zu Jesuit Review gehen, direkt von ihnen. Download the spiritual exercises von diesem Webplatz. Und dann könnt ihr lesen von Josef Tetloff und alle diese Dinge, wie Philosophie jetzt wichtig ist und alle diese Dinge. Aber bitte nicht die Bibel. Gut, jetzt habt ihr so eine Idee. Jetzt, was ich sage, ist sehr gefährlich. Ihr müsst gut aufpassen, was ich sage. Ich verurteile nicht nur, ich versuche die Zusammenhänge zu zeigen, wo es herkommt und wohin es führt. Und es führt in jedes Lückchen hinein und gut aufpassen, was ich sage, jede Gemeinschaft auf dieser Erde ist betroffen. Was habe ich gesagt? Jede Gemeinschaft. Gut, der Alpha-Kurs. Gehen wir mal zu ein paar Beispielen. Der Alpha-Kurs und die Zellgruppenphilosophie. Jetzt persönlich, das ist rein persönlich. Ich will nicht angreifend erscheinen, nur rein persönlich. Ich persönlich werde nicht das Wort Zellgruppe gebrauchen. Ich werde Kleingruppen gebrauchen, kleine Gruppen. Denn eine Zelle, nach Definition, ist dieser kleine Raum, wo Robert Hooke schon gesagt hat, eine Zelle in einer Pflanze, die er gesehen hat unter dem Mikroskop, hat er den Namen Zelle gegeben. Und der Name Zelle kommt von einem Mönchraum, wo der Mönch sich zurückzieht, ganz alleine in seiner Stille. Jetzt, kleine Gruppen sind biblisch, sehr biblisch. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Richtig? So, ich habe nichts gegen kleine Gruppen. Im Gegenteil, die Bibel sagt, geh, mach kleine Gruppen und studiere die Bibel und finde den Herrn und diskutiere über die Bibel und macht, was man in kleinen Gruppen macht, verehrt den Herrn. Aber wenn eine Zellgruppe eine bestimmte Form haben muss, ganz bestimmte Form, dann werde ich sehr nervös. Komm, wir schauen mal. Der Gründer vom Alpha-Kurs ist Nicky Gamble. Da ist er. Was ist Alpha? Es hört sich so schön an, zehnwöchiger praktischer Einführung in den christlichen Glauben. Er bietet Menschen die Gelegenheit, der großen Lebensfragen zu erarbeiten, wie zum Beispiel, gibt es einen Grund zum Leben, was passiert, wenn ich sterbe und so weiter und so weiter. Eine Einführung in das Christentum. Toll, alle Gemeinschaften nehmen da Anteil. Alle. Der Alpha-Kursus richtet sich an jeden. Er entfacht Glauben bei Menschen außerhalb der Kirche, neu gewonnene Christen, das hört sich alles wunderbar an. Und Fragen, die gefragt werden, bietet das Leben mehr? Wer ist Jesus? Warum starb Jesus? Wie kann ich meines Glaubens sicher sein? Warum und wie bete ich? Warum und wie soll ich die Bibel lesen? Was führt uns zu Gott? Und wie kann ich das Böse widerstehen? Warum und wie erzählen wir es weiter? Ist das nicht interessant? Heilt Gott auch heute? Wie steht es um die Kirche? Wer ist der Heilige Geist? Was macht der Heilige Geist? Wie kann ich mit dem Geist erfüllt sein? Merkt ihr schon was? Ja. Wie kann ich aus den verbleibenden Lebensjahren das Beste machen? Hier ist Gutes. Die Kraft von Alpha. Seit dem Erscheinen in den Vereinigten Staaten in 96, dem Jahr so und so, die Zahl der US-Kirchen, die teilnahmen, ist gestiegen auf mehr als 7.500 im Jahr 2005. Und jetzt sind es schon aber Tausende und Tausende und Tausende mehr. Und das sind die Leute, die damit betroffen sind, Führende von Vineyard, USA, National Director und so weiter. Er nennt den Alpha-Kurs den am ehesten ganzheitlichen Ansatz für Evangelisation in den Ortsgemeinden. Das ist der Weg. Nicky Gamble sieht folgende Unterschiede zwischen Protestanten und Katholiken. Völlig unerheblich im Vergleich zu den Dingen, die uns vereinen. Das ist kein Unterschied zwischen uns. Wir müssen nicht über die Dinge reden, die uns trennen. Wir müssen uns vereinen, sagt er. Wir müssen den Menschen die Freiheit lassen, in den Nebensächlichkeiten anderer Meinung zu sein. Wir haben es bei Alpha zur Regel erhoben, niemals eine andere Denomination, einen anderen Christen oder christlichen Leiter zu kritisieren. Keine Kritik. Keine Kritik. Der katholische Bischof Ambrose Griffiths empfiehlt Alpha, mächtiges evangelistisches Werkzeug. Es enthält nichts, was der katholischen Lehre widerspricht. Da? Alpha News, Juli 97. Hier ist seine Audienz, eine Riesenehre war es für ihn, um den Papst zu treffen, Nicky Gamble. Gut, Alpha News, das ist ihr Blatt. Es geht immer darum, um Zeugnisse, was der Geist gemacht hat, die Reden, eigene Sünden, Glauben und so weiter. Sehr heilig geistorientiert. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, sagt die Bibel, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Nummer eins. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Zielgruppen oder Zellgruppen. Genauso wie der Alpha-Kurs hat auch die Zellgruppentheorie einen Coach. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Oder einen geistlichen Leiter. Sie sind dazu, um die Einheit in der Theologie und der Gottesdienstliturgie zu erreichen. Also der Grund zu einer Gruppe ist, um Einheit zu bereichern, nie zu kritisieren. Und da ist eine leitende Person, die heißt Coach. Ja, Interessant. Das kommt direkt aus einem protestantischen Lehrbuch über Zellgruppen. Jetzt müssen wir gut lesen. Das ist also für Protestanten geschrieben. Da muss Dynamik erzielt durch Gruppendruck, keinen Widerstand. Die nachfolgenden Zitate sind aus diesem Handbuch für Zellgruppen entnommen. Leierskap School in Dotri, Jesus die lebende Wort, LW, lebende Wort Media. Schöne Sprache, ne? Gut. Eine Zellgruppe hat einen Gastgeber, einen Leiter, einen Timotheus und Teilnehmer. Eine Zellgruppe sorgt für pastorale Seelsorge, individuelle Bedürfnisse. Pastorale Seelsorge, individuelle Bedürfnisse, hat eine besondere Struktur, ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie soll die Brücke zwischen Kirche und Menschen sein. Jedes Gruppenglied wird missioniert, gestärkt und zu einem Jünger aufgebaut, der dann gesandt wird. Die Versammlung dauert circa eine Stunde, beginnt mit einer Einführung, Lobgesang, Gebet, Thema, Anwendung, da. Abweichung von diesem Prinzip wird nicht akzeptiert. Also immer dasselbe. Immer dasselbe. Auch dürfen die Glieder nicht die Zellgruppen verändern. Du bist fest, du darfst dich nicht ändern. Das kommt direkt aus protestantischem Lehrbuch. Kritik und Meckern nicht erlaubt. Die Einheit in Gedanken, Gefühlen und der Hingabe sind das Ziel. Du musst dich unterwerfen. Diese Vision der Zellgruppen erlaubt es den Mitgliedern, nicht unabhängig von ihrem Leiter zu engagieren. Agieren. Darfst nicht unabhängig sein. Also hier bist du in einer Struktur. Du darfst nicht raus. Du darfst nicht motzen. Du musst dich unterstellen. Und der Führer, das Führerprinzip, wird sehr wichtig. Und du bist da, damit alle deine notwendigen Needs, was ist das wieder? Bedürfnisse erfüllt werden. Das Erfolgsmodell, verkündige deinen Erfolg, also positives Denken, halte durch, träume und visualisiere. Wo kommt denn das her? Bitte hilf mir. Wer hat das gesagt? Loyola. Gehorsam und Respekt für die Leitung ist unerlässlich. Bitte, ich sage nicht, dass wir die Leitung nicht respektieren sollen. Aber wir müssen die Leitung prüfen anhand der Bibel, ja oder nein? Okay. Der Gruppenleiter wird Ratschlag bei seinen ausgebildeten Obernen seiner Kirchen suchen, sowie um das Vertrauen seiner Mitglieder ringen. Mehr noch, die Jünger sollen mit ihren Problemen zu ihrem Leiter ihm anvertrauen. Was ist der Leiter jetzt? Jetzt ist er Psychologe und Priester. Das 2+1 Modell, Jesus benötigte 3,5 Jahre, um die 12 auszubilden. Die Zellengruppe gebrauchen somit das 12+1 Konzept. Jesus hatte nicht 13 ausgewählt, sondern 12. Mit der 12er Gruppe beginnen wir damit, den Altar Gottes in der Welt wiederherzustellen. Hier ist ein Problem. Den Altar wiederherzustellen und die 12, rund 1 Gruppe. Das Geheimnis liegt in den 12. Gott trug schon immer das Modell der 12 in seinem Herzen. Und die Zahl symbolisiert Autorität und Regierung. Jetzt haben wir eine Krise. Die Bibel sagt, wo 2 oder 3 zusammenkommen. Ob das 2 sind, 3 sind, 4 sind, 5 sind, 12 sind, 14, 100, was ist egal. Aber hier haben wir eine Struktur. Eine Sonderstruktur. Und das funktioniert nur, wenn das so geht. Oder musst wenigstens dem nachstreben. Ein revolutionäres Leiterschaftsmodell besteht aus einem Leiter, der sich 12 Menschen auswählt, sodass sein Charakter und Autorität in ihren reproduziert werden kann, um so die Vision einer Kirche zu verwirklichen. Upsala, la, 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 la. Wo kommt das her? Aus den protestantischen Leitrichtlinien. Ich würde lieber, dass wir Christus als Modell unseres Charakters machen. Ja oder nein? Und nicht eines Menschen. dass sein Charakter und Autorität in ihnen reproduziert werden kann? Bitte, ich brauche keinen Ignatius Loyola und keinen Papst, den ich wie ein Perende et Cadaver nachrenne. Ich muss selber entscheiden, nach Bibel, ist das richtig oder ist das nicht. Jetzt hier ist die okkulte Organisation, die Rosenkreuzler. Und was sagen die? Sie sagen, wir gebrauchen das 12-rund-um-1-Modell. Denn du brauchst 12 Bälle, um einen 13. zuzumachen. Die Planeten sind 12, die Tierkreiszeichen sind 12, die Halbtöne der Tonblätter sind 12. Wir gruppieren 12-rund-1. Das ist okkult. Das heißt nicht, dass wenn ich eine Gruppe zu Hause habe und da sind zufälligerweise 12 von ihnen, dass ich einen nach Hause schicke. Denn die Zahl ist total piepegal. Aber wenn die Zahl wichtig wird, um ein bestimmtes Niveau zu erreichen, dann bekommt bitte die Krise. Eine Megakrise. Im Kapitel Fürbitte lesen wir, dass die Zwölfergruppe, die Fürbitte ist notwendig, um die Zwölfergruppe zu bestätigen, die Bedürfnisse der Gruppe zu stillen, Schutz vor Bösem zu genießen. Hallo? Ich brauche diese Gruppe, um meinen Schutz vor dem Bösen zu genießen? Ist das biblisch? Nein, ich brauche Jesus, um Schutz vor dem Bösen zu genießen. Das heißt nicht, dass wenn es mir schlecht geht, dass ich meinen guten Freund nicht anrufen darf und ihm sage, Mensch, ich habe Probleme, kannst du für mich beten? Ist kein Problem damit. Aber das ist okkult, dass mit jedem Problem ich zu meinem Beichtvater hinrennen muss und sage, jetzt was sagst du, Herr Oberster? Bitte. Zufriedenheit zu erlangen, Verantwortungsbewusstsein zu erhalten und aufzubauen und den Jünger zum gleichen Grad der Dienstbereitschaft zu heben, wie ihn der Mentor hat. Eine Güte. Nichts höher als der Mentor? Gibt es nicht vielleicht was Höheres als das? Das ist ein Gruppenzwang, den wir nicht brauchen. Und das ist das protestantische Modell und es kommt direkt aus jesuitischem Stall. Es ist Jesuitenlehre. Ein Mentor wird wie folgendes beschrieben. Da ist das Zitat. Mit einem priesterlichen Auftrag, der gnädig und mitfühlend ist, bewahrt und heilig. Bitte, kein Mensch ist heilig. Da ist nur einer, der heilig ist und der ist wer? Jesus Christus. Und dann werden so viele Texte zitiert und typologisiert. Und zwischendrin sieht es alles sehr schön verpackt aus. Man muss sorgfältig lesen. Ich habe stundenlang gesessen und das durchgelesen, um diese Macken zu finden. Schrecklich. Vom Jesuitenstall direkt. Unter vielen positiven Aspekten haben wir alle diese Dinge. Und natürlich, ich danke meinem Gott, dass er mir in Sprachen rede als ihr alle. Und das ist das Ziel. Der Geist soll ausgegossen werden. Wir sollen alle in Sprachen reden und umfallen und was weiß ich, im Geist geschlagen werden, damit wir diese Erfahrung haben. Und wenn wir die Erfahrung haben, dann sind wir bestätigt, dass das, was wir machen, richtig ist und zum Heil führt. Und wir sind verloren. Ist das deutlich? Martin Luther schrieb, dass Reue der erste Schritt ist. Der wahre Weg zum Christsein ist, dass ein Mensch sich selbst zugesteht, dass er dem Gesetz nach ein Sünder ist und dass er ihm unmöglich ist, Gutes zu tun. Denn das Gesetz sagt, du bist ein fauler Baum und deshalb ist alles, was du denkst, sprichst oder tust, gegen Gott gerichtet. Denn alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Das sagt Martin Luther. Das ist Reformationslehre. Und wenn wir ein Überbleibsel sein wollen, dann müssen wir sein wie das Original. Sonst sind wir was anderes, was ganz Neues. Wenn ein Mensch so gelehrt und durch das Gesetz überführt wird, dann wird er erschreckt und gedemütigt und sieht er wahrlich die Größe der Sünde und kann sich keinen Funken der Liebe Gottes finden, in sich keinen Funken der Liebe Gottes finden. Deshalb rechtfertigt er Gott in seinem Wort. Das ist protestantische Lehre. Und gesteht, dass er des Todes und ewiger Verdammnis schuldig ist. Demnach ist der erste Schritt des Christentums, das Predigen von Buße und der Erkenntnis seiner selbst. Abwesend in diesem ganzen System. Es ist ein Ignatius Loyola-System. Geistlicher Spagat kontra Glaube, Eisogese gegenüber Exogese. Exogese ist, was sagt der biblische Text? Eisogese ist, was kann ich in ihn hineinlesen? Gefährliche Sache. Also Eisogese lese ich hinein. Hier ist ein Zitat. Ignatius verstand mehr als alle anderen ihm vorausgegangenen Führerpersönlichkeiten, dass um einen Mann zu einem bestimmten Ideal heranzuziehen, der beste Weg der ist, Herr über seine Vorstellungskraft zu werden, seine Einbildung. Wir erfüllen ihn mit geistlichen Kräften, die er später nur sehr schwer beseitigen kann. Kräfte, die länger überdauern als die besten Prinzipien und Lehren. Diese Kräfte können manchmal nach Jahren wieder an die Oberfläche kommen, ohne überhaupt erwähnt werden zu sein. Und so gebieterisch werden, dass der Wille unfähig wird, sich jeglichem Hindernis zu widerstehen und ihrem unwiderstehlichen Antrieb folgen muss. Das ist Böhmer, Professor der Universität in Bonn, Les Jesuits, die geheime Geschichte der Jesuiten. Gefährlich! Ignatius war nachhaltig beeinflusst durch die goldene Legende und da las er, dass du diese Buße tun musst und er war so begeistert von den Mönchen, von den östlichen Gemeinschaften und den ägyptischen Mönchen, die sich so schlugen und so weiter. Und diese Übungen hat er so gestaltet, dass das alles einbetrachtet wurde. Moralische Pflichten werden aufgebaut und wird zum Gegenstand der Erfahrung oder Aufseher statt vollkommener Maßstab des Wortes Gottes. Also was ich erfahre, ist wichtig, nicht das Wort Gottes. Jesuitische Exerzitien dauern gewöhnlich 4 Wochen, also man zieht sich zurück. Nur der Direktor, der den Verstand, das Herz, der Spiritualität des Ignatius begriffen hat, wird, was erlesenster Dienst Christi ist, kann seine Aufgabe des Anpassens der Übungen an den exakten Bedürfnissen eines Individuums oder Gruppe anfügen. Also jede Gruppe wird anders behandelt und bewirtet. Die sind ganz aufgepasst, sie passen auf die Zuhörerschaft und sehen, wie muss ich das hier machen, wie muss ich es da machen. Es ist interessant, Ex-New-Ager-Priester Will Barron schreibt über diese Situation. Dieses Ritual war sehr irreführend. Der durchschnittliche Christ würde wahrscheinlich nichts ernstlich Verwerfliches an den Gebrauchen, Ausdrücken finden. Aber diese Meditationsmethode war ein Werk Satans. Dazu entworfen, Menschen dahin zu führen, die Stimme verkleideter Dämonen für die Stimme des Heiligen Geistes zu halten. Die Leutchen kommen zusammen. Sogar Leute von meiner Glaubensgemeinschaft kommen in diesen Gruppen zusammen und hören dann die Stimmen. Und einige in Amerika haben dann die Pistole geholt und haben andere erschossen, weil der Heilige Geist ihnen gesagt hat, das sind Sünder, die müssen getötet werden. Ja. Die protestantische Zeitschrift Christentum heute, was sagt sie über diese geistlichen Direktoren? Spirituelle Führung ist eine der klassischen christlichen Disziplinen. Und dann sagen sie, wir verdanken ihnen dem Gründer der Gesellschaft Jesu, den Ignatius Loyola. Das sind die Protestanten. Sie wissen, wo es herkommt, aber sie tun's. Der Artikel führt weiter über Loyolas Übungen, Sünde und ihre Folgen, das Leben Christi, Richtlinien, Umgang und so weiter. Die Protestanten. Die Bibel sagt, hüte dich vor diesen geistlichen Führern. Mika, vertraue nicht einem Freund und put not your confidence in a guide. Nicht dein Vertrauen in einem Führer. Selbst diejenige, die neben dir im Bett liegt, kannst du nicht vertrauen. Wenn es kommt zu deinem Verhältnis mit Christus. Das heißt nicht, ich kann nicht mit meiner Frau über geistliche Dinge reden. Das heißt nicht, wir können darüber diskutieren oder nicht diskutieren. Das heißt, wenn es kommt zu meiner Erlösung, dann bin es ich und mein Herr. Das ist, worum es geht. Martin Luther schrieb, der Geist ist nirgend anders präsenter und lebendiger als in seinen eigenen heiligen Schriften. Wir müssen den Schriften den ersten Platz einräumen und ihnen zugestehen, sich selber an wahrheitsgetreuesten, einfachster und klarster Auslegung. Ich möchte die Schriften allein regieren lassen und nicht durch meinen eigenen Geist oder den irgendeines anderen Mannes auslegen, sondern sie in ihrem eigenen Licht, perceptsam und entsprechend ihren eigenen Geistes verstehen. Ich liebe dieses Zitat. Ich sage genau das Gleiche, nur ein anderer Protestant, Protestantin, bitte. Lasst alle zum Forschen in den Schriften verzogen werden, stetig auf Jesus blickend und nicht auf menschliche Vertreter als ihre Ratgeber. Das Wort Gottes soll unser Ratgeber sein. Das Wort ist ewig, gehorcht man ihm, so leitet es uns zu sicheren und zuverlässigen Wegen. Wird aber das Wort durch menschliche Erfindungen und Vorstellungen verwässert, ist es kein sicherer Wegweiser. Ist das denn genau der gleiche Geist, den Martin Luther hatte? Sag genau das Gleiche. Gott möchte für jeden für uns etwas tun. Dieses Werk ist ein individuelles, persönliches Werk. Studenten, verlasst in eurem Charakterbildung nicht auf eure Lehrer. Nicht, was ein Lehrer sagt, ist nicht wichtig. Was ich sage, ist nicht wichtig. Wenn es kommt zu eurer Erlösung, um Christi willen formt euren Charakter individuell. Ergreift Gott und glaubt nicht, um zuverlässige Arbeiter zu sein, müssen ihr immer mit euren Lehrern zusammen sein müsst. Wir brauchen keinen Coach, wir brauchen keinen geistlichen Direktor. Das heißt nicht, bitte mich nicht verkehrt verstehen, dass ich nicht zu denen, die Bildung haben und die geistlich sind, gehen kann für Rat. In dem Rat vieler, sagt die Bibel, können wir, Confidence, verlässig, können wir uns drauf verlassen und so weiter. Wir haben Freunde, wir arbeiten mit Leuten zusammen, wir wollen gerne mit allen zusammen haben und ich möchte gerne Respekt haben für die leitenden Figuren meiner eigenen Konfession. Und ich habe es auch. Aber ich muss es prüfen. Ich kann nicht jedes Ding schlucken, dass ich nicht höher gehe, als was sie sind. Wir müssen Gott der Welt vorstellen und zeigen, was die Wahrheit für unsere Gerade in diesem Platz getan hat. Wir wollen das Wirken des Heiligen Geistes sehen. Du wirst dich erinnern, dass der Geist so den Prophetenschulen wirkte, dass auch Saul in diesen Schulen in Berührung kam, als er David jagte und so weiter. Aber wir brauchen etwas mit mehr Bestand als das, was Saul hatte. Ergreife Gott! Du hast hinreichend wenig Zeit, um Charakter für die zukünftige unsterbliche Leben tauglich zu machen. Thou shalt not follow the multitude to do evil. Geh nicht hinter den Massen her, um Böses zu tun. Und du wirst auch nicht dein eigenes Vermögen, um zu unterscheiden, preisgeben. Lesen wir im großen Kank, indem Luther in den religiösen Dingen selbstständig zu denken und zu handeln wagte, beeinflusste er nicht nur die Kirche, ja die ganze Welt. Nicht eure eigene Individualität preisgeben. Ihr sollt nicht Rabbi genannt werden, sagt die Bibel. Ihr sollt nicht Lehrer sein, hier a guide, ein Teacher, a master. Genau das, was Ignatius Loyola sagt, die Kirche machen muss, sagt die Bibel, soll man nicht machen. Und die ganze protestantische Welt rennt hier hinterher. Mit diesen Worten meint Christus, dass kein Mensch seine geistlichen Belange jemand anders unterordnen sollte wie ein Kind. Das ist ganz wichtig, das durch seinen irdischen Vater geführt und geleitet wird. Das hat einen Geist ermutigt, kirchlicher Überlegenheit zu begehren. Kommt vom Geist der Weissagung. Für in früheren Zeiten wurde die besondere Wahrheit für dieses Zeitalter nicht von den großen Theologen erkannt, sondern von einfachen Menschen, die nicht zu klug oder zu gebildet sind, um dem Wort Gottes zu glauben. Also nicht alles glauben, was ich sage. Unsere größte Schwachheit liegt darin, Menschen dorthin zu stellen, wo Gott sein sollte. 13 Manuscripts Release. Aufpassen, wie wir in dieser Welt uns fügen und tun, was uns gesagt wird. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Psalm 32, Vers 8. Erlaube Gott, um zu wirken in deinem Leben. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt. Ich, nicht ein geistlicher Führer. Wir können zusammenkommen, wir können die Bibel zusammen studieren und einer, der mehr weiß, kann mehr sagen als einer, der weniger weiß. Aber dass ich das akzeptiere, nur weil es von dem kommt, oder von mir oder von irgendeinem, bitte prüfe. Was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Wir haben heute Abend nur den Anfang gesehen. Ich habe nur die Grundprinzipien besprochen und ich habe ein Beispiel gegeben. Zellgruppen, wie sie aufgebaut werden. Und wir sehen, dass da ein direkter Verband ist mit den geistlichen Lehren Loyolas. Und dass da eine Religionsveränderung ist, die nicht Schriftprinzip, sondern Erfahrungsprinzip ist. Und dass man eingeordnet wird und geführt wird, um nicht höher zu gehen als das, was einem gesagt wird. Ganz, ganz gefährlich. In dem nächsten Vortrag werden wir sehen, wie gefährlich es wirklich ist. Und wir werden ein paar Einzelheiten besprechen, die einem die Haare zu Berge steigen lassen. Möge Gott uns helfen. Kommen wir beten. Himmlischer Vater, du hast deine Reformation gerufen und sie hat mit Blut den Weg zur Erlösung wieder offen gestellt, dass Menschen sehen können, wo die Erlösung liegt und wo die Wahrheit zu finden ist. Und der Gegner hat was dagegen gestellt und ein Erfahrungsgottesdienst aufgebaut, der Menschen so überzeugt hat, dass sie gar nicht erst lesen wollen, ob sie am richtigen Platz sind oder nicht. Hilf uns, Herr, um diese Reformationstheologie wieder zu entdecken, dass wir berufen sind, eine persönliche Erfahrung mit dir zu haben. Auch in einer Glaubensgemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, die auch alle persönlich gerufen sind, um eine persönliche Erfahrung mit dir zu haben, die wir mit Freude und Liebe miteinander teilen können, wo wir reden können über deine Gunst und deine Güte, aber wo wir nicht geführt wären wie dumme Schafe, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Hilf uns, um wieder selbstständig zu denken und zu prüfen in der Schrift, ob das, was gesagt wurde, auch wirklich so ist. So wie es da steht über die Berea, hilf uns, um diesen Geist neu zu entdecken. In Jesu Namen. Amen.